Hast du schon mal durch ein Schlüsselloch gespickt? Sag mal, ganz ehrlich. Was hast du da gesehen? Okay, geht mich eigentlich nichts an. Aber was ich ganz sicher weiß, ist, dass du hast nur einen ganz kleinen Ausschnitt von dem gesehen, was sich hinter der Tür befindet. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am 2. Mai 2021. Auch von mir. Ich freue mich, dass ich mit dir zusammen heute Morgen mal so einen Blick durch das Schlüsselloch tun darf. Und es lohnt sich unbedingt, denn hinter der Tür ist ein wirklich spannender Raum. Wenn dieser Raum einen Namen hätte, dann würde er Gnade heißen. Denn um Gnade geht es heute. Aber Gnade ist so ein großes Thema, besonders wenn es um die Gnade Gottes geht. Deshalb werden wir heute nur so einen kleinen Ausschnitt auswählen, den wir uns mal so wie durch Schlüsselloch etwas genauer anschauen wollen. Und ich hoffe, dass ich so ein bisschen dein Interesse dafür wecken konnte. Der spezielle Ausschnitt, um den es heute geht, ist die Frage nach dem Zugang zur Gnade. Wie funktioniert das? Wie funktioniert der Zugang? Wie ist die Zugangsberechtigung geregelt? Wie ist unser Zugang zur Gnade? Und so als zweiten Gedanken noch, was bedeutet das ganz konkret für unsere Lebenswirklichkeit heute? Auf diese Fragen wollen wir Antworten finden, in der Bibel, in Gottes Wort und damit bei dem Erfinder der Gnade, der die Gnade erfunden hat. Wir kommen gleich darauf zurück. Ich weiß nicht, welche Bedeutung für dich Gnade hat. Wenn du, so wie ich, Christ bist, dann ist Gnade Gottes etwas ganz Entscheidendes. Es ist eigentlich das Wichtigste, das, worauf sich alles in unserem Leben als Christen gründet. Vielleicht verstehst du Gnade aber auch ganz anders. Manche Menschen sind nämlich gar nicht interessiert an Gnade. Sei denn, dass es vielleicht im Leben gerade ganz doof kommt und man wirklich Gnade braucht, aber ansonsten eigentlich kein großes Interesse. Denn Gnade ist für diese Leute dann doch eher was für Schwächlinge. Gnade brauchen eigentlich nur die, die es nicht drauf haben. Wer von Gnade spricht, der steht auch schnell im Verdacht, nichts leisten zu wollen. Da gibt es die, die was auf die Beine stellen, die Erfolg haben, so die Machertypen. Und dann gibt es die anderen, die man auch schon mal so als dem unschönen Wort Trittbrettfahrer bezeichnet. Für Menschen, die an den Gott der Bibel glauben, bedeutet Gnade aber viel, viel mehr. Denn sie wissen, dass sie Gnade brauchen, grundsätzlich und existenziell. Und nicht nur dann, wenn es im Leben gerade mal dumm gelaufen ist. Deshalb ist diese Schlüssellochfrage nach dem Zugang zur Gnade schon sehr spannend. Zwei Verse, die uns da einen Einblick geben, finden wir bei Paulus, und zwar in seinem Brief, den er an die Christen in Rom geschrieben hat, in Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Ich lese den Text nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Der Apostel Paulus schreibt da: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Paulus klärt hier die Zugangsberechtigungen zur Gnade. Durch ihn, Jesus, gibt es diesen Zugang, und zwar einen freien Zugang. Aber bevor wir da tiefer einsteigen wollen, in diesen Gedanken möchte ich noch kurz zeigen, wo Paulus sich so thematisch in diesem Brief befindet. Was hat Paulus in den ersten vier Kapiteln dieses Briefes schon gesagt bzw. erklärt? Das große Thema des Römerbriefes ist die Botschaft vom Heil, die Botschaft von der Rettung. Und nachdem Paulus im ersten Kapitel deutlich macht und zeigt, dass alle Menschen ohne Gott verloren sind, geht er ab Kapitel 2, Vers 17, speziell auf die Situation der Juden, des Volkes Gottes ein. Und er macht deutlich, dass es eben nicht reicht, einfach nur zum auserwählten Volk zu gehören. Ab Kapitel 3, Vers 21, erklärt er dann das Wesen der Rechtfertigung. Es geht nicht um unsere Gerechtigkeit, sondern es geht um Gottes Gerechtigkeit, die er uns aber aus Gnade und durch den Glauben zurechnet. Dann in Kapitel 4 bringt Paulus Beispiele. Er zeigt, wie Rechtfertigung funktioniert, und zwar am Beispiel von Abraham und David. Und hier am Anfang von Kapitel 5, da erklärt er, was die Folgen der Rechtfertigung sind. Und genau hier steigen wir ein. Ich lese nochmal die beiden Verse zur Erinnerung, damit sie euch ein bisschen deutlicher im Kopf sind. Römer 5, 1 und 2. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Wir haben freien Zugang zu der Gnade bekommen, die die Grundlage unseres Lebens ist. Die Elberfelder Bibel übersetzt hier ein klein bisschen anders. Da steht, durch den, also Jesus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Das hört sich so ein bisschen sonderbar an. Gnade, in der wir stehen. Ein bisschen altmodisch vielleicht. Aber ich glaube, dass wir uns das tatsächlich auch ganz praktisch vorstellen dürfen. Wenn wir in der Gnade stehen, dann ist Gnade tatsächlich die Grundlage unseres Lebens, so wie es die Neue Genfer Übersetzung sagt. Und darauf baut unser Leben auf. Aber ist Gnade wirklich die Grundlage unseres Lebens? Jeder, der schon so ein bisschen sich in der Bibel auskennt, der weiß die richtige Antwort. Ja, natürlich ist Gnade die Grundlage des Lebens. Was für eine blöde Frage. Aber wie ist das wirklich? Und ich meine jetzt wirklich, wirklich in deiner Realität, in der Realität deines Lebens. Ist Gnade die Grundlage deines Lebens? Oder hast du nicht auch schon mal so deine Glaubensleistungen zusammengerechnet? Wie viel du für den Herrn gibst? Worauf du schon um des Glaubens willen verzichtet hast? Wie viele Sonntage du zur Kirche gehst, besonders vor Corona natürlich, was du schon alles für Gott und die Geschwister getan hast. Ich glaube, die Versuchung ist ziemlich groß. Vielleicht kennst du das auch. Denn es gibt immer Leute, die schlechter abschneiden als ich. Zumindest so aus meiner Perspektive. Und dann sind da ja auch noch diese Drittbrett-Christen, die mit möglichst wenig Aufwand in den Himmel kommen wollen. Oh, das war jetzt richtig böse. Und natürlich auch ein bisschen überspitzt. Aber mal ganz ehrlich, ich kenne solche Gedanken von mir. Und ich musste schon manchmal Gott um Vergebung bitten für solche Gedanken. Denn diese Gedanken sind eindeutig nicht von der Gnade geprägt, die Gott mir gegenüber gezeigt hat und die ich von ihm empfangen habe. Und so kommt immer wieder mal dieser sogenannte alte Mensch zum Vorschein, der religiöse Mensch, der aufgrund seiner Leistungen vor Gott gerecht sein will, der sich was bei Gott verdienen will, der meint, durch eigene Anstrengung noch so ein paar Bonuspunkte machen zu können. Falls du diese Gedanken auch kennst, du bist nicht allein. Denn wir alle neigen dazu. Der eine vielleicht ein bisschen mehr als der andere. Die gute Nachricht ist, wir dürfen Gott darum bitten, dass er uns durch seinen Heiligen Geist verändert. Gott kann und Gott will uns zu Menschen der Gnade machen, die nicht nur Gnade empfangen haben, sondern die auch Gnade weitergeben, die Gnade leben. Wenn wir Gott darum bitten, ist das ein Gebet, was Gott ganz sicher gern erhört. Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Es geht ja heute in erster Linie um diesen Zugang zur Gnade. Zugang haben, das bedeutet so viel wie Zutritt zu haben, sich nähern zu dürfen oder auch gehört zu werden. Jemand hat das mal so formuliert: Zugang zu haben bedeutet die Freiheit, zu Gott zu kommen, nachdem jedes Hindernis beseitigt ist. Wenn ich den direkten Zugang zu Gott habe, dann brauche ich nicht auf einen Termin zu warten, dann muss ich auch nicht eine Nummer ziehen und irgendwo Schlange stehen, dann darf ich bei Gott reinplatzen, dann darf ich einfach da sein, bei Gott, dem Allmächtigen, dem Heiligen, dem Ewigen, bei Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde und noch vielem anderen mehr. Paulus sagt, durch ihn, Jesus Christus, haben wir diesen freien Zugang zur Gnade. Begreifen wir das wirklich, was das bedeutet? Das ist doch so unglaublich, dass ich es kaum fassen kann. Und für mich gleichzeitig so altbekannt, dass es mich tatsächlich kaum vom Hocker reißt. Eigentlich ist diese Tatsache so ein Wow-Effekt, der mich eigentlich umhauen müsste. Tut sie aber nicht. Oft zumindest. Und das ist nicht gut. Das macht mir sogar Sorgen. Das macht mir wirklich Sorgen, wenn mir diese Wahrheit nur noch so ein müdes Lächeln entlockt. Und dem will ich was entgegensetzen. Bei mir selbst und vielleicht auch bei dir, falls es dir ähnlich geht. Und deshalb werden wir uns jetzt mal ganz kurz ansehen, wie das denn vor Jesus war, das mit dem Zugang zur Gnade, beziehungsweise dem Zugang zu Gott, damals beim Volk Israel. Ich möchte es mal so sagen, es ging um ganz viele Tiere, die sterben mussten und ganz viel Blut, was fließen musste. Kein wirklich schöner Gedanke. Bevor Jesus uns den direkten Zugang zur Gnade ermöglicht hat, ging der Weg zu Gott über den Schlachthof des Tempels. Sorry für diese etwas drastische Formulierung, aber die Zeit damals war getränkt vom Blut von unzähligen Opfertieren. Es gab verschiedene Anlässe für Opfer. Von einem ganz speziellen Opfer lesen wir in 3. Mose, in Kapitel 16, die Verse 14 bis 16. Und er, da ist die Rede von dem hohen Priester, er nehme etwas von dem Blut des Stieres und sprenge es mit seinem Finger auf die Vorderseite der Deckplatte nach Osten zu. Und vor die Deckplatte soll er 7-mal etwas von dem Blut mit seinem Finger sprengen. Und er schlachte den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie mit dem Blut des Stieres getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Und er erwirke Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Söhne Israel und wegen ihrer Vergehen nach allen ihren Sünden. Und ebenso soll er für das Zelt der Begegnung tun, das sich bei ihnen befindet, mitten in ihren Unreinheiten. Immer wieder musste das passieren. Jahr für Jahr, auf diese ganz spezielle Art. Gott nannte das den Versöhnungstag. Aber das war keine endgültige Versöhnung. Das Opfer reichte nur für die Schuld eines Jahres. Und es schrie nach Wiederholung, Jahr für Jahr. Nur auf diese Art und Weise war der Zugang zu Gott frei. Und auch nur in einem sehr eingeschränkten Maß. Nur über diesen von Gott angeordneten Schlachthof konnte man einen Schimmer und auch nur einen Schimmer von der Gnade Gottes erahnen. Ich mache hier nicht Gott schlecht. Schlecht ist der Mensch. Die Schuld der Menschen hat dieses Blutvergießen nötig gemacht. Gott ist gut. Er zeigt seine Gnade. Wenn auch hier noch nicht in ihrer höchsten Form und in ihrem stärksten Ausmaß. Vielleicht, wenn du dich in der Bibel auskennst, hast du jetzt auch schon an den Hebräerbrief gedacht. Der Schreiber dieses Briefes, der kannte sich sehr gut aus mit den jüdischen Opferregeln. Und er geht in seinem Brief mehrmals darauf ein. Wir lesen mal aus Kapitel 9, die Verse 6 bis 8. Hebräer 9, Verse 6 bis 8. Jeden Tag nun betraten die Priester den vorderen Raum des Zeltes, um dort ihre gottesdienstlichen Pflichten zu erfüllen. Den hinteren Raum jedoch durfte nur der hohe Priester betreten, und zwar nur ein einziges Mal im Jahr und nur mit dem Blut von Opfertieren. Dieses Blut brachte er als Opfer für seine eigenen Verfehlungen und für die Verfehlungen des Volkes dar. Was lehrt uns der Heilige Geist durch das alles? Er macht deutlich, dass der Weg ins himmlische Heiligtum nicht offen ist, solange die Bestimmungen des irdischen Zeltes in Kraft sind. Die Bestimmungen des irdischen Zeltes oder des vorderen Zeltes bedeuten, dass der Weg zu Gott versperrt war, sinnbildlich und auch sichtbar durch einen Vorhang. Diesen Weg konnte nur einer wirklich dauerhaft öffnen, und das war Jesus Christus. Und er hat es auch getan. Er hat es getan, als er am Kreuz für die Schuld der ganzen Welt, für die Menschen der ganzen Welt und aller Zeiten bezahlt hatte. Da zerriss dieser Vorhang. Und zwar zerriss er von oben nach unten. Das war eine Aktion Gottes für uns Menschen. Von oben nach unten. Wir bleiben noch kurz im Hebräerbrief. Und wenn wir in Kapitel 9, wenn wir weiterlesen in Vers 14, dann betreten wir sozusagen, oder dann sehen wir eine nächste heilsgeschichtliche Epoche. Ich lese noch den Vers 14 aus Hebräer 9. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Dieses Opfer von Jesus, das bringt die Wende, wie sie krasser nicht sein könnte. Denn sein Opfer war vollkommen, ohne Makel. Da gab es nichts dran auszusetzen. Und deshalb sind diese blutigen Wiederholungen zu Ende gekommen. Ein für alle Mal. Wie das Opfer von Jesus aussah, da haben wir schon so einen groben Eindruck. Und im Abendmahl gerade eben haben wir uns wieder auf eine besondere Art und Weise daran erinnert. Es war ein unvorstellbar großes Opfer. Ich glaube, dass die Dimension dessen, was da passiert war, unsere Vorstellungskraft einfach sprengt. Aber eins können wir trotzdem verstehen. Die vielen anderen blutigen Opfer waren nicht mehr nötig. Wobei ich sicher bin, dass das noch lange nicht alles ist, was das Opfer von Jesus bewirkte. Das wäre ein anderes großes Thema. Aber an diesem einmaligen Opfer zeigt sich, wie groß Gottes Gnade wirklich ist. Der Zugang zu Gott ist seither auf eine Weise möglich, wie sich das niemand vorher gedacht hätte, wie sich das keiner zu träumen gewagt hätte. Ich bin sicher, wenn wir mehr begreifen würden, was es bedeutet, dass diese Gnade die Grundlage unseres Lebens ist, dann würde uns das sowas vom Hocker reißen. Ganz gleich, wie lange wir diese Gnade schon kennen. Der Zugang zur Gnade ist offen. Er ist offen durch Jesus. Schon vor seinem Tod am Kreuz spricht Jesus davon, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Wir kennen vielleicht den Vers 6 aus Johannes 14 sogar auswendig. Da sagt Jesus über sich selbst: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Den Zugang zur Gnade finden wir nicht durch religiöse Übungen, nicht durch ein asketisches Leben, nicht durch das Einhalten von Gesetzen, auch wenn sie gut sind, nicht durch Meditation, nicht durch Religion, sondern nur durch Jesus. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus heute, wir brauchen ihn morgen, wir brauchen ihn übermorgen, wir brauchen ihn jeden Tag unseres Lebens, den Rest unseres Lebens. Es geht um Jesus, es geht zuerst um Jesus, es geht zuletzt um Jesus. Jesus muss der Mittelpunkt meines Denkens, meines Handelns, meines Fühlens sein. Alles muss sich um ihn drehen. Jesus ist unser Zugang zur Gnade, die Grundlage unseres Lebens ist. Diesen Zugang haben wir uns nicht selbst ausgedacht. Wir haben ihn nicht mal selbst entdeckt. Wir hätten suchen können, Tag und Nacht. Wir hätten ihn niemals gefunden. Dass wir Zugang zur Gnade haben, das war Gottes Plan, das war Gottes Idee und das war seine Entscheidung, weil er es genau so wollte. Paulus schreibt in seinem Brief an die Christen in Ephesus in Kapitel 3, Vers 11, genau so hat Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Gott hat sich was vorgenommen und Gott hat es umgesetzt. Er hat uns nicht gefragt. Er hat uns weder um Rat gefragt noch um Erlaubnis. Er hat nicht mal gefragt, ob wir interessiert wären daran. Und ich glaube, das war auch gut so. Denn keiner will wirklich einen Retter. Kein Mensch will von sich aus Gnade. Gnade steht im Gegensatz zu unserem Stolz. Ja, Gnade kränkt geradezu unseren Stolz. Aber Gott hat es sich vorgenommen und er hat es umgesetzt. Und das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen für uns heute. Die Gnade als Grundlage unseres Lebens ist mehr als nur die Rettung vor dem ewigen Gericht. Nein, sie hat Bedeutung für dein und mein Leben, für dein und meinen Alltag. Deshalb wollen wir zum Schluss noch kurz darüber nachdenken, über eine konkrete Bedeutung, einen konkreten Aspekt der Bedeutung für uns heute, dass wir Zugang zur Gnade haben. Darüber wollen wir kurz noch nachdenken. Und auch da müssen wir eben diese Schlüssellochperspektive nehmen, weil wir uns nur einen Punkt rausgreifen können. Und ich habe den Punkt ausgewählt, dass wir aufgrund der Gnade eingeladen sind in die Nähe Gottes. Unser Gott ermutigt uns, zu ihm zu kommen, in seine Nähe. Nicht nur einmal so, um das Problem mit der Sünde zu regeln und das klar zu kriegen. Nein, immer wieder, täglich, eigentlich sogar ständig, obwohl wir noch hier auf dieser Erde leben. Manchmal vielleicht auch gerade, weil wir noch hier auf dieser Erde leben. Jesus sagt, dass alle bei ihm herzlich willkommen sind, die unter ihrer Lebenslast zu leiden haben. In Matthäus 11, Vers 28 steht diese bekannte Aussage: Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und ich glaube, dass du auch solche Tage kennst. Tage, wo du den Eindruck hast, die Last wird dir zu groß. Tage, die sich anfühlen wie eine einzige große Plage. Dass wir in der Gnade bestehen, bedeutet, dass wir genau in solchen Situationen nicht alleine bleiben müssen, nicht alleine sind. Wir haben einen Schutzraum, wo wir Hilfe finden. Die Gnade macht uns eine Tür auf zu einem Ort der Entspannung. Jesus will uns das von den Schultern nehmen, was auf unsere Seele drückt und uns vielleicht innerlich kaputt macht. Bei Jesus finden wir Entlastung für unsere Seele. Nein, er nimmt uns nicht alle Probleme ab. Er sorgt auch nicht für ein sorgenfreies Leben. Aber er ist da. Er ist da, wenn wir meinen, es nicht mehr zu schaffen, wenn unsere Seele am Boden liegt, niedergedrückt von Lasten, die vielleicht andere nicht mal sehen können. Durch Jesus haben wir den Zugang zur Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Die Gnade, in der wir stehen. An wen wenden wir uns, wenn uns unsere Last zu schwer wird? In der Vorbereitung für diese Predigt habe ich wieder ganz neu verstanden, welche Entlastung Gott uns anbietet. Und ich wünsche mir, dass dieser Blick durch Schlüsselloch auch für dich etwas davon vermittelt, welche Zuversicht in unserem Glauben steckt. Zuversicht ist ein wirklich starkes Wort. Und es beschreibt im Hebräerbrief die Art und Weise, mit der wir uns an unseren gnädigen Gott wenden dürfen. Wir haben vorhin vor dem Abendmahl diese Verse schon gehört. Ich möchte sie nochmal wiederholen, diesen einen Vers aus Hebräer 4, Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Zuversicht dürfen wir haben, weil Jesus uns den Zugang zur Gnade freigemacht hat. Zuversicht ist das Gegenteil von Unsicherheit, von Angst oder Ungewissheit. Zuversicht ist auch keine vage Hoffnung, sondern ein sicheres Wissen. Zuversicht bedeutet, dass ich sicher weiß, Gott ist für mich da. Selbst wenn mir kein Mensch mehr helfen kann oder will, Zuversicht trägt mich durch Tiefen und hilft mir, auf Jesus zu sehen und weiterzugehen. Zuversicht beinhaltet auch Freimütigkeit. Das ist ein Begriff, der uns vielleicht ein bisschen fremd vorkommt. Wir benutzen heute andere Begriffe, um dasselbe zu sagen. Wir sprechen dann vielleicht von Offenheit, von Aufrichtigkeit, von Freiheit oder Mut. Die Elberfelder Bibel übersetzt Hebräer 4, Vers 16 so: Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Wir brauchen keine Bedenken zu haben, keine Scheu oder falsche Zurückhaltung. Wir dürfen in ganz großer Freiheit, ganz offen und ganz mutig vor den Thron der Gnade kommen. Und was finden wir dort vor dem Thron der Gnade? Laut Hebräer 4 finden wir dort Erbarmen, Gnade und rechtzeitige Hilfe. Die Tür steht offen. Die Tür steht uns auf. Jesus hat sie für uns aufgemacht. Er selbst ist diese Tür. Er selbst ist der Zugang zur Gnade Gottes. Was mir bei diesem Vers in Hebräer 4 auffällt, ist diese besondere Zusage, dass Gott rechtzeitig ist mit seiner Hilfe. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass Gott logistische Probleme bekommt. Gott steht nicht im Stau. Vielleicht denkst du das, vielleicht wartest du schon lange auf eine Hilfe, die du dir von Gott erbeten hast. Vielleicht hast du auch schon aufgegeben, aber Gott steht nicht im Stau. Er weiß ganz genau, wann der richtige Augenblick ist, um dich mit dem zu versorgen, was du brauchst. Und noch ein letzter Gedanke dazu: Der Thron der Gnade ist nicht nur für die gedacht, die am Boden liegen und nicht mehr weiter wissen. Nein, wir müssen nicht warten, bis es soweit ist. Wir müssen nicht warten, bis es zu spät ist und wir nur noch mit unseren Scherben vor Gott treten können. Die Gnade, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, will uns davor bewahren, erst durch Tiefen gehen zu müssen. Auch das wird deutlich in dieser Formulierung der rechtzeitigen Hilfe. Es ist Gottes Gnade, die es uns möglich macht, wieder aufzustehen, wenn wir hingefallen sind. Aber es ist auch Gottes Gnade, wenn Gott uns vor dem Fallen bewahrt. Rechtzeitige Hilfe bedeutet, dass er uns an Klippen und an anderen gefährlichen Stellen vorbeiführen kann und will. Und genau diese Art von Hilfe finden wir bei ihm. Bei ihm und in seiner Gnade vor dem Thron unseres gnädigen Gottes. Ich will kurz zusammenfassen: Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Gnade ist für uns existenziell, elementar, lebenswichtig. Wir können sie nicht ersetzen durch Disziplin, Moral oder sonst was. Das wäre Religion. Und genau davon hat Jesus uns frei gemacht. Er, Jesus Christus, hat uns den Zugang zur Gnade geschenkt. Dafür muss heute kein Opfertier mehr sterben und kein Blut mehr fließen. Das ist ein für alle Mal erledigt. Durch sein Opfertod am Kreuz. Das war Gottes Plan, sein Vorsatz. Und diesen Plan hat er umgesetzt, durchgeführt. Mit allen Konsequenzen, die damit verbunden waren. Auch ohne unsere Zustimmung, weil er wusste, dass wir auf seine Gnade angewiesen sind. Glaubst du das wirklich? Paulus schreibt, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Wenn du das wirklich tust, ihm von ganzem Herzen vertraust, dann bist du eingeladen in seine Nähe. Er will sich um dich kümmern, dann, wenn du nicht mehr weiter weißt und unter der Last deines Lebens fast zerbrichst. Aber nicht nur dann, du musst nicht so lange warten. Du sollst schon früher kommen, zur rechtzeitigen Hilfe. Denn Jesus will dir und mir zeigen, welchen Unterschied seine Gnade und seine rechtzeitige Hilfe in unserem Leben heute machen kann. Diese starke Zuversicht, von der wir in Hebräer 4 gelesen haben, die wünsche ich dir für die neue Woche. Dass du seine Nähe suchst, in ganz großer Freiheit, ganz offen, ganz mutig und direkt vor dem Thron der Gnade. Du hast freien Zugang. Und das ist mein To-Do für dich für diese Woche. Geh mutig vor den Thron unseres gnädigen Gottes. Nimm das mit in deinen Alltag, in deine ganz individuelle Lebenssituation. Ich möchte noch beten.